eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 12. Folge, auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sind zurück aus der Sommerpause mit unserer Besprechung des Prequels der vielleicht größten Serie aller Zeiten, Game of Thrones. House of the Dragon heißt diese Serie. Bei Sky läuft sie seit letzten Montag und wir schauen drauf, ob diese Rückkehr die hohen Erwartungen erfüllt oder ob diese Erwartungen vielleicht auch gar nicht mehr so hoch waren. Ja, wer tatsächlich inhaltlich dramaturgisch hohe Erwartungen an Marvel-Serien hat, wird ja gerne mal enttäuscht. Umso interessanter finde ich es, dass einer der größten Marvel-Verächter am Podcast-Tisch, Jan Freitag, heute gerne mit mir über die neue Serie She-Hulk, die Anwältin bei Disney Plus, reden wollte. Ich bin gespannt. Vor unserem abschließenden Kurztipps, den Screenshots, noch etwas aus der Arte Mediathek. Eine Krimi-Miniserie, Lauchhammer, Tod in der Lausitz. Ganz in der Nähe endete übrigens vor einer Woche meine Radtour 530 Kilometer die Elbe entlang, aber das steht auf einem anderen Storyblatt. Lieber Jan, wir reden heute über die Wiederauferstehung der Game of Thrones-Welt. Kommende Woche startet das große Konkurrenzprodukt bei Amazon, die Herr der Ringe-Serie. Auf welche Welt hast du von deiner charakterlichen Disposition her mehr Lust?
Eigentlich habe ich auf beide Serien gleich wenig Lust.
Oh, also, du bist ein negativer Typ.
Ich habe, glaube ich, keine charakterlichen Dispositionen für so Kriegslandschaften und für Schlachtengemälde. Und zwar schon für die Sozialstudien, die da erstellt werden und diese ganzen Milieus, in denen die Regisseurinnen und Regisseure halt teilweise unfassbar gute Charaktere ersinnen. Aber dieses ganze mittelalterliche Ambiente, dieses Düstere, dieses Körperbetonte und sowas, das ist mir so fern, dass ich da wirklich möchte mich da nirgendwo disponieren.
Aber es sind ja schon, die beiden Serien haben ja schon ein sehr unterschiedliches Look and Feel. Also ich sag mal, Tolkien, das steht ja so für diese ganz klassische Fantasy-Welt. Also viele Fantasy-Ideen kommen ja eigentlich aus dem Herr der Ringe-Kosmos. Also, und ich finde auch, dass der Look der Filme und ich weiß nicht, die Serie, du hast ja tatsächlich schon was gesehen, ich noch nicht, nehmen, also die Jackson-Filme und jetzt vielleicht auch die Serie, nehmen das ja ganz stark auf. Und Herr der Ringe ist ja ganz woanders. Das ist ja irgendwie eher schmutziges Mittelalter und eben Fantasy kommt so ein bisschen on top. Irgendwie.
Nee, das ist ganz witzig, weil also du hast ja diese Serie anscheinend noch nicht gesehen, da kommt noch gar nichts.
Nee, ich habe von Herr der Ringe nur den Trailer gesehen.
Nur den Trailer, okay. Das ist eigentlich eher so, wenn man das vergleichen will, ist das eine halt so Wacken und das andere ist Woodstock. So, Woodstock vielleicht auch nicht ganz so. Das ist halt so eine hippieske Elfenwelt, die total esoterisch ist bei nicht bei Game of Thrones ist Wacken, wie man sich vorstellen kann.
Das hätte ich jetzt gefragt, genau.
Ja, nee, das ist halt der Herr der Ringe ist gerade in dieser Version, die wir jetzt sehen, den anderen Schwerpunkt setzt, wenn ich das richtig verstehe, nämlich sehr stark auf diese Elbenwelt. Die ist halt, da flattern die ganze Zeit so Frauen in luziden Gewändern durch die Gegend und bewegen sich durch so völlig überkolorisierte Gartenwelten. Also zumindest teilweise, es gibt natürlich auch da mächtige Schlachten. Und ich finde weder Wacken noch Woodstock jetzt etwas, was mich halt, oder so Hippie-Welten etwas, was mich halt so selber als so aus so einer künstlerisch-musikalischen Welt ansprechen würde. Deswegen, ich bleibe dabei. Es sind beides nicht meine Welten, aber wie wir auch heute besprechen werden, kann ich beiden Welten sehr viel abgewinnen, wie sie hier dargestellt werden.
Also wir reden heute über Wacken, sprich Game of Thrones oder noch besser House of the Dragon. Und da die Amazon-Serie erst nächste Woche startet, ja, könnte es gut sein, dass die dann hier in 14 Tagen im Podcast auftaucht. So, jetzt zur Einführung in House of the Dragon muss ich ja erstmal sagen, dass wir hier, dass es 6-1 steht für Jan, weil, obwohl ich ja ein Game of Thrones Fan bin, hat es bei mir irgendwie nicht geklappt mit den Screenern. Also wir waren, Jan und ich waren zusammen bei einem Screening in einem großen Kino, wo eine Woche vor dem Start, jetzt am vergangenen Montag, die erste Folge gezeigt wurde. Und ich dachte einfach, die HBOs, Guys kämen mit der Versendung der Screener nicht hinterher, weil die wurden auch am Anfang mehrfach verschoben. Aber ich habe am Ende gar nichts gekriegt und dachte, ja, so ist es halt. Und dann habe ich irgendwie durch das Hören von ein paar Podcasts und Gespräche mit anderen Kritikern, Kritikerinnen erfahren, dass eigentlich alle 5, 6 Folgen gesehen hatten und Jan geht es genauso. Deswegen, aber ich fand es dann am Ende gar nicht so eine schlechte Konstellation. Dann bin ich so der Sense of Wonder-Typ, der jetzt praktisch tatsächlich wie das Publikum genau eine Folge gesehen hat und Jan weiß schon, wie es weitergeht. Ja. Ich führe mal kurz ein, ich werde jetzt nicht die gesamte Geschichte des Hauses Targaryen erzählen und alle Charaktere, aber ich fasse es mal kurz zusammen.
In einem Satz bitte.
In einem Satz ist schwer. Also im Mai 2019, das sind ja tatsächlich 2,5 Jahre fast schon, lief die letzte Folge von der 8. Game of Thrones Staffel. Mit Titel Der Eiserne Thron und wir wissen ja, dass die letzte Staffel ja aufgrund ihrer etwas erzählerischen Grobheit und Gehetztheit ja auch ziemlich viele negative Kritiken bekommen hat. Trotzdem war die Serie natürlich ein mega, mega Ding und es war klar, dass HBO diese Sache fortsetzen würde. Es wurde an mehreren Spin-Offs gearbeitet. Vor ein paar Jahren oder 1, 2 Jahren wurde schon das erste, was eigentlich schon verkündet war, mit Naomi Watts, wo sie einen Piloten gedreht hatten, der 30 Millionen Dollar gekostet hat, wurde in die Tonne gekloppt. Und insofern hat es jetzt 3,5 Jahre gedauert, fast bis tatsächlich ein Prequel, eins von vielen geplanten Prequels oder Sequels rauskommt, nämlich House of the Dragon. 10 Folgen, à 60 Minuten, zu sehen immer montags bei Sky, wow, seit letzten Montag. Das heißt, jede Woche, 10 Wochen lang, werden wir da eine Folge sehen. Und die Serie setzt 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones an und spielt auf Westeros, spielt in King's Landing unter anderem, auch in anderen bekannten Orten und erzählt die Vorgeschichte des Hauses Targaryen. Die bekannteste, der letzte Targaryen war ja die Daenerys Targaryen, die ja eine der Hauptfiguren aus Game of Thrones. Und ja, auch da geht es wieder um eine Thronfolge. Ein König will seine Nachfolge regeln und er hat eben nur eine Tochter und ja, ein Sohn soll geboren werden, auf den alle warten. Und so geht die erste Folge los. Es gibt ein großes Ritterturnier, was ja auch so ein bisschen die Ankunft dieses Thronfolgers feiern soll. Ja, und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Es geht in der Staffel um den Kampf, um diese Nachfolge des Königs und sie beruht auf dem Buch Fire and Blood, glaube ich, von George R. R. Martin, der auch in dieser Serie als Executive Producer, was er bei der alten Serie nicht mehr war, also nur noch so ein bisschen beratend, der hat jetzt einen größeren Einfluss wieder auf die neue Serie und ja, hat der Serie das gut getan, Jan, aus deiner
Sicht? Ich finde schon, also ich bin natürlich auch rangegangen an die Serie und dachte, oh, weia, es ist jetzt ein Spin-off oder in diesem Fall halt ein Prequel und sie reiten das Tier halt noch ein bisschen weiter zu und versuchen da noch mehr Profit herauszuschlagen. Das wollen sie auch, das können sie auch. Und das ist auch legitim, sind ja am Markt befindliche Unternehmen, die sowas produzieren. Aber ich finde tatsächlich, dass es eine richtig eigene Welt geworden ist, die eine ganz eigene Bild- und Tonsprache hat. Diese Bild- und Tonsprache ist nämlich tatsächlich ein bisschen reduzierter, wie ich finde. Also gerade wenn man das sieht jetzt, wie es in den letzten, auf die letzten Staffeln zugegangen ist von Game of Thrones, ist House of the Dragon ein bisschen reduzierter. Die Musik von dem Ramin Djawadi, der, glaube ich, irgendwie aus dem Ruhrpott stammt und in die USA emigriert ist.
Genau.
Sein Sound war schon immer sehr wuchtig, ohne zu überwältigen, weil er ja auch oftmals ohne Klavier auskommt und sehr pointiert war. Und hier kommt er nochmal mehr auf den Punkt und untermalt diese Welt, die der von Game of Thrones natürlich ähnelt, aber trotzdem eine eigene Welt darstellt, weil diese Targaryens auch noch eine andere Esoterik transportieren als zum Beispiel die Lannisters, die ja sehr weltlich waren und sehr, sehr auf, also so auf die 12 der Machtspiele gehauen haben und die Starks, die so ein bisschen die bodenständigen Gutmenschen, wenn man das mal so mit diesem Begriff belegen will, waren, sind die Targaryens ja so ein bisschen entrückt von allem, auch durch ihre Art, wie sie sich kleiden mit den langen blonden Haaren und so. Und das passt ganz gut zusammen, finde ich. Und es hat eine, es hat eine eigene Dynamik entwickelt und es hat auch eigene ganz tolle Charaktere entwickelt, deren Namen ich mir jetzt, also ich habe mir die Namen, ich habe immer Probleme, mir die zu merken, weil die heißen jetzt bis auf den neuen Bösewicht, der Demon heißt,
interessanterweise. Kann man sich gut merken, ne?
Kann man sich gut merken, aber so der König heißt Viserys, glaube ich, und die, wie heißt seine Tochter?
Also die Tochter, die so zu Beginn der Serie so im fortgeschrittenen Teenageralter, ich weiß nicht, wie alt die sein soll, 15, 16, das ist die Rhaenyra.
Rhaenyra.
Und genau, gespielt in Jung von Millie Alcock und wir haben dann Zeitsprünge in der Serie. Später wird sie dann von Emma Darcy gespielt. Und gleiches gilt für ihre beste Freundin, das ist die Tochter von, also ihre beste Freundin am Hofe, das ist die Tochter vom Hand of the King, gespielt vom walisischen Schauspieler Rhys Ifans. Und die Tochter wird am Anfang von Emily Carey gespielt. Und später dann von Olivia Cooke, eine Schauspielerin, die ich sehr mag. Ich glaube, die wird mal ganz groß. Und genau, das ist das Figuren. Dann gibt es eben den bösen Bruder, also wirklich ein klassischer Bösewicht von dem König. Der König ist eigentlich Viserys, gespielt von Paddy Considine. Auch ein guter Schauspieler, wie ich finde.
Guter Schauspieler, ein netter Typ hier, ist ein netter König und so. Und das Interessante ist ja tatsächlich, dass es hier, also der König möchte unbedingt einen Thronfolger haben, weil die Welt, in der er lebt, der Adelswelt in Europa oder in der Welt nachempfunden ist, also sowohl den alten Adel als auch den heutigen Geldadel, dass halt Frauen da nach wie vor noch eine geringere Rolle spielen. Und da ist es halt so, dass eine Frau nicht vorgesehen ist als Thronfolgerin. Er will unbedingt einen Sohn haben deswegen, aber ich weiß nicht, ob das zu viel gespoilert ist. Es klappt auf jeden Fall nicht ganz mit dem Sohn und wird auch sehr, sehr drastisch inszeniert, warum das nicht klappt.
Ja, und deswegen haben es ja auch schon gesehen, aber
vielleicht,
wir wollen mal jetzt nicht näher drauf eingehen.
Ich finde auch tatsächlich, der hat immer wieder so viele Überraschungen, dass man aufpassen muss, nicht zu viel zu spoilern, aber es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass die Thronfolge zwischen seinem Bruder Demon und der seiner Tochter entschieden wird, beziehungsweise das sind die beiden Optionen, die der König hat, wenn er dann mal sterben sollte und er entscheidet sich für seine Tochter und daraufhin wird sein Bruder halt fuchsig und geht irgendwie so ein bisschen ins Exil, klaut ein Drachenei und das sind alles so Sachen, wie sie halt nur in der Game of Thrones Welt vorkommen. Dann gibt es noch eine zweite Ebene, dass seine Tochter halt sich irgendwann mit ihrer besten Freundin zofft, weil deren Lebenswege radikal auseinandergehen im Teil dieses ganzen Machtspiels. Und so werden halt verschiedene Streitkonstellationen aufgebaut, die sich in den nächsten 6 Folgen, die ich gesehen habe, entfalten, die aber auch echt das Potenzial bieten, sich noch in den nächsten 342 Staffeln danach zu entfalten, je nachdem, wie es läuft.
Gehen wir doch mal auf so ein paar Punkte ein, die jetzt im Zusammenhang mit dem Serienstart besprochen wurden, also so im Netz und bei Kritiken. Also eine Kritik oder eine Sorge, sage ich mal, bezüglich der Serie war, wenn man sich jetzt so komplett auf dieses Haus Targaryen konzentriert, wo bleibt denn da die Vielfalt der Charaktere? Weil eine Stärke von Game of Thrones, was natürlich auch dazu führte, dass Game of Thrones am Anfang erstmal ein bisschen verwirrend war, war ja, dass man ganz verschiedene Adelshäuser, ganz verschiedene Figuren hatte, also ein unglaublich großes Ensemble, aber dadurch eben auch in verschiedene Welten eindringen konnte, die alle so eine eigene Faszination hatten. Du hast jetzt schon mehr gesehen, ohne zu spoilern, ist es jetzt ärmer an Handlungssträngen oder Charakteren?
Nö.
Also oder kommen da schnell Leute dazu?
Genau, also relativ zügig kommt der erste Lannister, das ist noch ein ziemlicher Schnulli, aber das zeigt sich halt schon, dass die Einfluss haben werden, wenn sie nicht damals schon Einfluss hatten. Die Starks fallen als Name, also zumindest, also die poppen halt alle so nach und nach auf, nehme ich mal an. Ich habe das jetzt auch nicht, ich habe diese 6 Folgen schon alle gesehen, aber ich habe das jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, was da alles für Namen auftauchen. Es gibt noch so eine andere, die Hand von dem Viserys heißt Hightower. Und das ist noch so eine Nebendynastie und die heiraten dann ja auch alle durcheinander und kreuz und quer und führen hier Krieg und da Krieg und so weiter. Und das führt alles dazu, dass sie halt dieses Potpourri der Allmachtsfantasien, die alle diese Häuser halt irgendwie mehr oder weniger beschleichen, aufzeichnen, gegeneinander zeichnen, damit auch wieder, was ich ja immer sehr spannend finde, ob das gewollt ist oder nicht, auch viel über unsere Gegenwart reden, wo es ja auch viele Allmachtsfantasien gibt, die sich auf verschiedenen mehr oder weniger kriegerischen Wege versuchen, Bahn zu brechen. Also man kann da Analogien finden in die Trumps und Putins, man kann aber auch Analogien finden in die Musks und Zuckerbergs und es gibt so viele Möglichkeiten, sich da eine realistische Welt zurechtzubasteln, aber es gibt auch genauso gut die Möglichkeit, so im Eskapismus zu bleiben und sich da einfach in so eine mittelalterliche Wackenwelt reinzuziehen.
Oder mit dem Drachen davon zu fliegen, ne? Weil das ist natürlich auch eine der Dinge, die sie, ja, wo ich jetzt sagen würde, ist vielleicht auch eine bewusste kommerzielle Entscheidung. Also ich habe jetzt, für mich waren die Drachen jetzt bei Game of Thrones nie so ein riesen Trigger. Also ich hatte nichts gegen die Drachen, aber offensichtlich ist es ja so, dass unheimlich viele Leute total auf die Drachen abfahren. Es ist sozusagen Lieblingscharakter Drachen. Und davon gibt es halt jetzt eine Menge in dieser neuen Serie.
Genau, davon gibt es eine Menge. Und wir haben ja gemeinsam im Kino diese Preview gesehen, wo sie gleichzeitig in die Orte geschaltet hatten, wo es so offizielle Premieren gab. Und da sind so ganz viele Leute, das liest man auf der Leinwand, haben sie dann immer, bevor sie die erste Folge gezeigt haben, haben sie halt immer so nach London und nach Berlin und nach Stuttgart oder sowas geschaltet. Und da sind die Leute halt über den roten Teppich gelaufen, teilweise auch gar keine Promis, sondern einfach so Gäste, die da irgendwie so zufällig reingepoppt sind.
Influencer
und Influencerinnen wahrscheinlich waren es. Ich kannte da ein paar von, kannte ich, aber die meisten kannte ich nicht. Und die haben dann halt immer wenn sie gefragt wurden, was findest du denn richtig toll und worauf freust du dich ganz besonders, dann haben die halt immer in die Kamera gekreischt, ja, die Drachen. Es war halt wie so ein, als wenn die das vorher entweder abgesprochen hätten oder als wenn es gar nicht anders geht, weil die so vordringlich sind in der Visualisierung. Aber die meisten Leute haben da anscheinend richtig Bock drauf, auf die Drachen. Und ich wollte jetzt gerade Drachinnen sagen. Mir sind die auch relativ egal, aber sie sind natürlich noch mal eine kleine Stufe high-endiger inszeniert, also per VFX gemacht worden. Das heißt, die sehen noch krasser aus und noch lebendiger und auch in ihrer Vielzahl dadurch natürlich schwieriger zu inszenieren, weil ein Ding durch die Gegend fliegen zu lassen, wo sich halt schauspielerische Menschen gerade aufhalten, schwierig genug, aber wenn das dann irgendwie gleich Dutzende werden und überall und zu jeder Zeit, das ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Mich interessiert es nicht so doll, also es ist natürlich eindrücklich.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mich die Drachen auch nicht so unheimlich interessieren, aber ich fand gerade auch im Kino, aber auch ich habe jetzt die erste Folge nochmal zum Teil auf meinem relativ großen Fernseher gesehen, ich bin gar nicht so begeistert von den großen Panoramashots und von den fliegenden Drachen, muss ich sagen. Das ist sicherlich gut gemacht und man muss dem Ganzen vielleicht auch zugute halten, dass keiner von uns weiß, wie wirklich ein großer fliegender Drache sich bewegt oder aussieht. Aber mich beeindrucken bei Game of Thrones eigentlich eher so kleinere Sets. Also wenn ich jetzt in die Kamera ein bisschen... Das trifft sogar auf die Drachen zu, als die Rhaenerys da absteigt und den Drachen streichelt oder so. Das finde ich viel realistischer, als wenn sie auf dem Drachen fliegt.
Ja.
Und das Gleiche gilt eigentlich auch für viele andere Szenen. Ich finde, die Serie ist toll ausgestattet. Konnte man natürlich auch nicht anders erwarten. Bei, was habe ich gelesen, 20 Millionen Dollar Budget pro Folge. Das macht also 200 Millionen Dollar pro Staffel, weil das sind ja 10 Teile. Und mal zum Vergleich, die erste Staffel, damals war es ja noch eine ziemlich kleine Serie, hatte 6 Millionen, also noch nicht mal ein Drittel von dem Budget. Und ja, es sieht gut aus, aber ich finde tatsächlich die kleineren Szenen oft besser als die ganz großen. Und man muss natürlich sagen, auch eine Stärke aus meiner Sicht ist, die Serie hat so ein bisschen zu der alten Stärke zurückgefunden, dass sie sich Zeit lässt, dass sehr viel über Charakter und Dialoge funktioniert. Ja. Also wir sehen dann wieder so Politik im kleinen Rat um den König herum mit schönen, funkensprühenden Dialogen und das hat uns beiden, glaube ich, ganz gut gefallen.
Genau, ich finde, also mir hat halt auch gerade der Charakter von seiner Tochter, also von der Thronfolgerin, sehr gefallen, weil die sowohl als Jugendliche als auch als erwachsene Frau eine sehr eigensinnige Stärke ausstrahlt und damit auch viel über toxische Männlichkeit in dieser Zeit, die halt damals noch ausgeprägter war als heute, erzählen kann. Und auch erzählen will, also das ist auch das, was die Showrunner da bezwecken, ist halt tatsächlich auch diese Welt aus weiblicher Perspektive darzustellen. Und zwar nicht nur aus der, wie es ja bei Game of Thrones war, zunächst sehr stark auf diese zwei Kriegerinnen, diese Anführerinnen da, nämlich der Targaryen und der Lannister,
yeah.
Cersei und
Dany.
Sondern aus so einer Sicht von Leuten, die halt noch nicht so einflussreich sind da. Und das finde ich spannend. Und das finde ich, das ist etwas, was mich so abseits von den Kritikpunkten, die halt solche Serien immer betreffen, dass sie zu opulent sind und dass sie zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, keinerlei Entwicklungssprünge, also diese Zivilisation 200 Jahre vorher ist exakt auf demselben technischen Standard wie 200 Jahre später.
Ja.
So, das ist in sich genauso wenig schlüssig wie die Tatsache, dass Menschen ohne Superkräfte auf den Drachen reiten können, indem sie sich nur an so einem Stachel festhalten. Das ist einfach Bullshit, aber diesen Bullshit darf das natürlich haben.
Ja.
Und entscheidend ist, worauf ich hinaus wollte, ist, dass dabei eben nicht in diesem ganzen Bullshit nicht vergessen wird, tatsächlich in die Köpfe und in die Herzen und in die Psychen der Leute, die darin leben und zurechtkommen müssen, zu schauen. Und deswegen würde ich das, also ich empfehle das.
Das ist ein guter Punkt mit dem auf dem Drachen reiten. Da hast du tatsächlich recht, das geht eigentlich nicht. Die Fliehkräfte scheinen für die Targaryens nicht zu gelten. Der andere Punkt, darüber hattest du schon mal erwähnt, dass es praktisch über 200 Jahre keine zivilisatorische, technische Entwicklung zu betrachten gibt. Das hattest du mir ja schon bei der Preview, wo wir zusammen waren, gesagt. Aber dann habe ich nochmal ein Gegenargument gehört, was eigentlich auch stimmt, weil in der Geschichte entwickelt sich ja Kultur nicht immer linear nach oben. Also keine Ahnung, wenn du den Standard im fortgeschrittenen alten Rom in der Antike mit dem im Mittelalter, 700 oder 600 oder sowas vergleichst, da war die Antike ja teilweise auch stärker ausdifferenziert kulturell. Ne? Also es gibt ja auch mal Backlashes aufgrund von Kriegen oder Kulturen, die untergehen oder so. Also kann schon auch mal sein. Und früher war Entwicklung natürlich insgesamt viel langsamer als heute.
Das stimmt schon. Ich habe auch mal im Neandertal-Museum gesehen, wie die Leute im Neandertaler Brüche geschient haben und wie sie das dann im Mittelalter getan haben, wo halt einfach eine andere Verwahrlosungskultur herrschte, weil die Klassengesellschaft halt sich verfeinert hat. Aber das geht ja immer einher damit, dass politische Systeme sich verändern. Hier ist das politische System ist identisch mit dem, dass es gibt sogar dieser kleine Rat, ist derselbe wie 200 Jahre später und sowas. Ja. Und die sind ständig darauf bedacht, ihre Feinde möglichst effizient umzubringen, aber haben es in 200 Jahren nicht geschafft, eine einzige Waffe zu entsinnen, die halt irgendwie ein bisschen weitergeht, beziehungsweise das passiert in der fünften oder sechsten Staffel, wo sie irgendwie so eine krasse Riesenarmbrust entwickeln oder sowas, aber das innerhalb von 5 Minuten quasi. Das ist einfach eine Sollbruchstelle, die sie machen, um ihre Symbolik weiter transportieren zu können und am Ende wahrscheinlich auch sowas wie Merchandising zu verkaufen, das weiß ich nicht. Aber es ist einfach, ist eine Leerstelle in der Logik. Aber nochmal, es ist Fantasy, letztlich ist es ein Comic und du kannst alles machen. Also du darfst auch Leute auf Drachen reiten lassen und du darfst Leute zaubern lassen können und so weiter. Das ist legitim und dass sie es machen, ist einfach so, es wird auch gewünscht wahrscheinlich.
Aber das Tolle bei, also wir sind ja beide Späteinsteiger bei Game of Thrones, weil und wahrscheinlich aus dem Grund, weil wir beide keine genuinen Fantasy-Fans sind. Also ich bin, glaube ich, eingestiegen, als es 5 Staffeln gab oder 6 Staffeln und habe dann die alle so weggesuchtet. Und du bist, glaube ich, noch ein bisschen später
eingestiegen.
Aber was mich ja dann so gekickt hat, weswegen ich auch sagen würde, ist eigentlich so meine Lieblingsserie aus den letzten 10 Jahren, ist ja dieses komplette Paket. Das ist ja, Fantasy ist ja nur ein Teil davon. Es ist ja eine grandiose Polizserie. Es ist von den Dialogen her bei Shakespeare angesiedelt, sage ich mal. Super Schauspieler, super Plots. Und was ich sagen muss, das habe ich auch schon nach der Preview gesagt, wenn du die, wie geschickt sie diese alte Welt praktisch wieder auferstehen haben lassen, also ohne die gleiche Geschichte zu erzählen, also indem sie das alles wieder so schön integrieren, indem man mal ein paar Namen droppt, indem man irgendwie, keine Ahnung, Dinge, die es nur in der Game of Thrones Welt, wie das Betäubungsmittel Milk of the Poppy oder sonst was, wie das auf einmal alles wieder so hochploppt, das haben sie richtig, richtig gut gemacht, die neuen Showrunner, ne,
finde ich. Also von damit können wir es auch bewenden lassen, finde ich so. Das ist halt, wer Game of Thrones mochte, wird House of the Dragon mögen.
Und auch gerade die Leute, die dann am Ende bei der letzten Staffel oder bei den letzten 2 Staffeln sagt, nee, das ist nicht mehr meine Serie, ich gucke die noch zu Ende, weil ich will wissen, wie es ausgeht, aber es ist nicht mehr meine Serie, es hat nicht mehr diese Qualität, diese erzählerische Qualität von Game of Thrones, die kommen jetzt wirklich ganz stark wieder zurück, die Kritiken sind alle eigentlich gut bis sehr gut, die Skeptiker sind weitgehend überzeugt und erfolgreich ist es auch, weil ich habe gelesen, steht die Statistik, allein die Premierenfolge beziehungsweise allein in der Premierennacht, am Premierenabend, das ist Sonntagabend in den USA, haben 10 Millionen HBO-Kunden diese erste Folge geguckt. Und mal zum Vergleich, die mit von viel Hype begleitete letzte Staffel haben immer so zwischen, ich glaube, 10 und 13,5 Millionen Leute geschaut. Das heißt, allein am Premierenabend hatten die praktisch schon, schon einen Wert, der daran gereicht ist. Und also es sieht momentan ziemlich nach einem Erfolg aus. Und vielleicht nochmal finales Statement von dir, ohne jetzt zu spoilern. Es lässt nicht nach in den Folgen 2 bis 6.
Überhaupt nicht. Ja. Nein, also zu keinem Zeitpunkt lässt es nach. Manchmal habe ich es ein bisschen unaufmerksam geguckt, muss ich zugeben, weil ich ja auch drüber schreiben musste, ein bisschen unter Zeitdruck war, aber es lässt nicht nach. Nee, also gerade weil sich die weiblichen Charaktere auf eine ganz grandiose Art ausdifferenzieren. Nee, bleibt da mal dran, guckt euch das an.
Ja, vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, die neuen Showrunner sind Ryan Condal, der ist nicht ganz so bekannt, hat auch schon Sachen gemacht, und Miguel Sapochnik, der ist bekannt als Regisseur von gerade großen Schlachtenfolgen, und eben George R. R. Martin, der Autor der Buchvorlagen, ist da ganz dick wieder mit im Boot, und ja, das hat vielleicht auch dazu geführt, dass wir in einer ziemlich gelungenen, wiederhergestellten Game of Thrones Welt gelandet sind, und jetzt gucken wir mal in 2 Wochen, ob Wacken oder Woodstock irgendwie besser geglückt ist als Serie.
Ja.
Und genau, und damit kommen wir zu der großen Überraschung, weil Jan Freitag hat sich von mir die Besprechung einer Marvel-Serie gewünscht. She-Hulk, die Anwältin. 9 Folgen, ist auch schon gestartet. Donnerstag, 18. August, gibt es pro Woche 1 Folge, also Stand jetzt könnt ihr 2 sehen, sind ganz kurze Dinger, so Sitcom-Länge, 23 bis 30 Minuten. Und Jan, was erzählt She-Hulk, die Anwältin?
Also ich weiß nicht, hast du gesagt, Disney Plus läuft das? She-Hulk ist ja schon in diesem denkbar bescheuerten Titel angelegt, dass es eine weibliche Version des schrecklichen Hulk ist. Das ist ja so ein ambivalenter Superheld aus dem Marvel-Kosmos, der einerseits schwer jähzornig und impulsgestört ist, andererseits aber trotzdem ja noch ein Superheld ist, der auch versucht, Gutes zu bewirken.
Die Marvel-Version von Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Ein bisschen, ja. Hier ist es halt die Anwältin Jennifer Waters, heißt sie, gespielt von Tatjana Maslany, die in einem Strafprozess merkt, dass sie, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt, weil da plötzlich so unvermittelt eine Superschurkin reinplatzt und sie die halt platt macht, indem sie plötzlich zu Hulk, also vorher noch eine elegante Anwältin irgendwo in einer amerikanischen Großstadt, plötzlich mutiert sie zu so einer weiblichen Hulk, macht die platt. Und wundert sich selber ein bisschen, und dann zeigt sich halt, dass sie ihr Cousin ist der richtige Hulk, also der He-Hulk sozusagen. Und sie hat einen Autounfall mit dem und ist da wohl mit seinem Blut in Kontakt getreten und hat sich mit dem Mutantenvirus von ihm infiziert. Das sind diese völlig bescheuerten Geschichtskonstellationen im Marvel-Universum, die man nicht weiter hinterfragen sollte. Bei ihr hat das zur Folge, dass sie zwar weiter als Anwältin arbeiten möchte, weil sie eine moderne, selbstbewusste Frau ist in einer modernen Gesellschaft, aber niemand will mit einer Mutantin Strafprozesse führen, deswegen sucht sie lange einen Job und findet ihn dann irgendwann in einer Kanzlei, die eine Abteilung gegründet, die spezialisiert ist darauf, Superhelden zu verteidigen. Und einer der ersten Fälle, oder der erste Fall, den sie annimmt, ist die Verteidigung eines gewissen Abomination, der, ich kenne mich nicht so genau aus, mit diesen Marvel-Welten vorher schon aufgetreten ist. Also das ist einer der Schurken oder Bösewichte, der es mal mit Hulk zu tun bekommen hatte in der Männerversion, gespielt von Tim Roth, den verteidigt sie. Und das ist dann so ein bisschen die Geschichte, die dann so vermutlich Folge für Folge erzählt wird. Also hier mal ein neuer Fall, da ein alter, der noch in die neuen Folgen reinsuppt. Und alles mit dieser She-Hulk, die aber auch, was man zum Titel sagen muss, sehr hadert mit dieser Rolle, irgendwie nur so eine weibliche Subversion des richtigen Hulk zu sein. Also der Boulevard gibt ihr diesen Namen She-Hulk und sie wehrt sich dagegen, weil sie eine emanzipierte Frau ist, tendenziell eine Feministin. Und das ist auch immer so die Subebene dieser ganzen Geschichte, weil sie ist halt echt, sie ist eigentlich eine Feministin und schafft es aber so diese Impulskontrolle, die dem richtigen Hulk fehlt, also dem männlichen Hulk fehlt, ja, die hat sie sich halt,
glaube ich, über viele Jahre erarbeitet. Ne? Es gibt der richtige Hulk, also auch gespielt wie in den Avengers-Filmen von Mark Ruffalo. Mhm. Der hat gerade in der ersten Folge ja auch einen ziemlich langen Auftritt. Also der ist da sozusagen Teil der Serie. Ich weiß nicht, ob es dann später zurückgeschraubt wird. Aber da gibt es ja einen relativ langen Disput in der ersten Folge, dass er praktisch über 15 Jahre oder so dann halt versucht hat, diesen Hulk in sich zu kontrollieren. Und sie kann das eigentlich von Anfang an.
Ja, obwohl er macht mit ihr auf so einer komischen Insel, macht er mit ihr so Anti-Hulk-Impulstrainings, Yoga. Ja. Das sind süße Szenen, so wie sie unter Palmen sitzen und versuchen halt ihre so diesen Jähzorn zu kanalisieren, beziehungsweise noch besser, selber bestimmen zu können, wann man zum Hulk wird, so, weil das konnte er lange Zeit nicht. Sie kann es tatsächlich selber bestimmen und sie soll auch in dieser neuen Anwaltskanzlei als She-Hulk auftreten, weil das halt auch ein Marketinginstrument ist und das diese verschiedenen kleinen Brüche zwischen Vermarktung der Superheldenwelt, die es ja in der Realität gibt, die hier aber auch nochmal Teil der Geschichte wird.
Ist ja übrigens im MCU, also in dieser Marvel-Welt, immer so, ne? Egal von was erzählt wird, es ist immer so, die Welt beherbergt Superhelden und jeder Mensch auf der Welt weiß auch, dass es diese Superhelden gibt. Das ist immer schon mal so eine Grundannahme, wenn man jetzt als Hörer sich nicht so auskennt in diesen Marvel-Geschichten. Also das ist immer schon mal Standard, das ist gesetzt sozusagen.
Ja.
Deswegen kann es eben auch eine Anwältin geben, die Superhelden verteidigt.
Ja, das kann es geben, aber trotzdem ist diese Figur natürlich echt selten in diesem ganzen Kosmos, weil es gibt The Widow und es gibt Wonder Woman und so weiter, aber die waren immer entweder Chiffren, also so hyperfeminisierte oder sexualisierte Gegenstücke zu diesen hypermaskulinen Muskelprotzen und Muskelbergen der Superhelden. Und mussten immer in super knappen Klamotten irgendwie die Welt retten, aber dabei immer noch Mädchen bleiben ein bisschen. Und sie waren auch immer eher Sidekicks, das heißt, sie sind eher so vorgekommen in einem großen Wust von Männer-Superhelden hatten dabei relativ selten eine eigensinnige Rolle. Und hier ist es halt das erste Mal, dass wirklich eine, also zumindest aus meiner Perspektive, so aus meiner Querrecherche, die erste Superheldin, die wirklich richtig zentral ist und dabei auch noch Probleme, Gleichstellungsprobleme und Gleichberechtigungsprobleme und Emanzipationsprobleme verhandelt in jeder einzelnen dieser Folgen, die nebenbei natürlich auch immer noch den üblichen Humor haben. Also es ist ja manchmal so ein leichter Slapstick da drin und auch immer so eine Selbstironie, dass diese so erstaunt darüber sind, wie plump ihre Superkräfte manchmal sind, wenn sie nicht funktionieren oder zu unkontrolliert angewendet werden. Das passiert ihr auch ständig, dass sie halt mit ihrer Kraft nicht so ganz klarkommt, das aber aus einer weiblichen Perspektive macht. Und das macht diese Serie so außergewöhnlich in diesem Kosmos, finde ich. Und deswegen, weil sie eben auch, sie ist eine der ersten Superheldinnen, die diese Impulskontrolle tatsächlich komplett innehat. Also sie ist diejenige, sie hat die Fäden in der Hand. Und das hatte ihr Cousin, also der Hulk, halt nicht. Also das sind immer wieder kleine Statements und Kommentare auf die Gesellschaft, in der wir leben. Und deswegen hat mich das so überraschend überzeugt. Und ich habe mehrfach auch so geschmunzelt darüber, dass wenn ich sonst Superheldenstoffe gucke, dann sind meine Mundwinkel immer auf Kniehöhe, weil mich das alles so annervt, diese ganzen Testosteronbomben, die da in so hyperinszenierte FFX-Welten reinplatzen. Deswegen war ich hier positiv von überrascht.
Wie viele Folgen hast du gesehen?
Oh, ich weiß gar nicht ganz genau. Ich glaube, ich habe 4 Folgen gesehen.
Ja, aber ich bin auch hier wieder auf dem Stand der ZuschauerInnen. Ich habe nur 2 Folgen gesehen.
Ja.
Gestern ist die zweite veröffentlicht worden. Ich fand die ersten beiden Folgen eigentlich sehr unterschiedlich. Also mich hat dieses Bonding mit Hulk und She-Hulk in der ersten, oder diese Origin-Story in der ersten Folge eigentlich eher genervt. Ich fand es nicht so charmant und die Geschichte, wie sie dann als Anwältin für Superhelden arbeitet, also wo es dann auch so ein bisschen zur Anwaltsserie wird, geht ja eigentlich erst in der zweiten Folge los. Hat mir dann ein bisschen besser gefallen. Ich fand auch den Humor, das Setting ein bisschen stärker in der zweiten Folge, aber ich habe mich dann halt gefragt, wie es weitergeht, weil die erste Folge hat mich ehrlich gesagt überhaupt nicht überzeugt. Ich fand die Animation eher bedenklich, sage ich mal. Also, weil die kämpfen ja dann und machen so Übungen in ihren Hulk-Versionen da auf dieser Insel. Vielleicht hat es mich auch einfach nicht interessiert. Mir hat aber auch die erzählerische Fallhöhe so ein bisschen gefehlt. Also es ist ja klar, allein schon die Länge der Serie geht in Richtung Sitcom. Es soll also was Leichtes sein, auch ein bisschen episodisch. Aber jetzt mal abgesehen von diesem feministischen Aspekt, von dieser neuen Art zu erzählen bei Marvel. Was fandst du denn interessant an der Serie erzählerisch?
Achso, ich dachte, das hätte ich gesagt, dass ich finde diese Konstellation einer Superheldin, die weiterhin ihrem normalen Beruf nachgehen will, so und das auch. Das aber nicht schafft, weil sie da in die gläserne Decke stößt, weil nämlich von einer Frau in dieser Anwalts- und Juristenwelt wird erwartet, dass sie halt nicht zwischendurch mal zum Mann quasi mutiert, wenn man so diese klassischen Lesetechniken von Geschlechtern mal übernimmt. Und dann schafft sie es halt, in einer Kanzlei übernommen zu werden, wo sie beides miteinander verbinden kann, aber damit immer sehr stark fremdelt. Also sie ist ständig in so einem inneren Zwiespalt, dass sie eigentlich nur als Frau wahrgenommen werden will und eigentlich nur als Anwältin wahrgenommen wird mit den Skills, die sie sich erworben hat. Aber die Öffentlichkeit will von ihr halt die She-Hulk haben, also will die Mutantin haben, die halt da vorne steht und eine Show macht, wenn Prozesse stattfinden und deswegen auch die Zuschauerräume immer massiv voll sind. Und das ist so, an dieser Bruchlinie entlang wird eine Superheldinnengeschichte erzählt. Und deswegen, für jemanden, der Superheldengeschichten eigentlich total bescheuert findet, ist das mal eine, die ich gucken kann, weil sie sich nicht so von der Realität entrückt, sondern Verbindungen da hinein sucht.
Also sie haben ja auch eine ganz gute Hauptdarstellerin, ne? Diese Tatiana Maslany, die hat dann Emmy bekommen für Orphan Black. Da ist irgendwie so eine Serie, die ich immer noch nicht geguckt habe. Da spielt es so eine Science-Fiction-Serie, wo sie, keine Ahnung, irgendwie 25 verschiedene Rollen spielt. Ich weiß nicht, wie das mit dem Plot zusammenhängt, aber da hat sie sozusagen so eine große Vielseitigkeit. Wahrscheinlich schlüpft sie da immer wieder in verschiedene Körper oder so oder Charaktere. Also da ist sie, glaube ich, auffällig geworden. Das ist eine 36-jährige Kanadierin und auch die ganze Serie ist eigentlich von Frauen gemacht, also Showrunnerin, Regisseurin, Autorin, es sind alles Frauen. Und ich weiß, ich habe so ein bisschen über die Serie gelesen, wie die wahrgenommen wurde und bin darauf gekommen, dass sie zwar vom Feuilleton relativ viel Lob erfahren hat, also auch hier in Deutschland, so Spiegel hat eine ziemlich gute Kritik geschrieben, Stuttgarter Zeitung, insgesamt eigentlich auch 87% positiv bei Rotten Tomatoes, gut, das ist ein internationaler Score, aber das trotzdem, wenn man She-Hulk im Internet eingibt, kommt ganz viel über das Bashing, also gerade von Fans, also sehr viele sind wohl sehr unzufrieden mit der Figur, wie sie gemacht wurde. Und da wird auch ganz viel so Wokeness wird der Serie vorgeworfen. Also Butch Wokeness ist ja Butch so ein doppeldeutiger Begriff. Einmal beschreibt das so die erhöhte Wachsamkeit für so Themen wie Rassismus, Sexismus und so weiter. Und im negativen Sinne bezeichnet es ja so eine gewisse Besserwisserei, auch so ein bisschen so eine kalkulierte Trendiness, dass man jetzt praktisch sagt, wir hatten ja Miss Marvel, ne, die letzte Marvel-Serie hatte ja auch schon, die ich ja ganz gut fand, hatte eine jugendliche, zudem islamische Heldin, die am Anfang ein ganz normales Mädchen war und das auch irgendwie so ein bisschen bleibt. Und jetzt haben wir schon wieder eine weibliche Superheldin, die eben auch so ein bisschen in die emanzipatorische Ecke geht. Und ich glaube, das nervt so ein paar Leute, weil sie eben, klar, Marvel, da geht es nur um Kommerz, weil sie denen auch so ein bisschen vorwerfen, aha, jetzt wollt ihr so ein bisschen auf den Diversity- und Gender-Trip so ein bisschen aufspringen. Ist für dich okay?
Das ist für mich nicht nur okay, sondern es ist zwingend geboten. Und wenn ich die Wortkombination Wokeness und Vorwurf höre, dann schalte ich schon ab, beziehungsweise dann sehe ich schon diese ganzen verhärmten Incels irgendwie in ihren Butzen sitzen mit einer Tüte Chips und einer Flasche Cola davor und sich darüber aufregen, dass es jetzt auch noch Superheldinnen gibt, wo es doch für sie nicht mal eine Frau gibt, die Bock hat, mit denen auszugehen oder die zu küssen. Das ist mir, also Leute, die Wokeness als Vorwurf benutzen, mit denen kann ich ja gerne noch reden, sowas, aber ich glaube, die müssen selber in ihrer eigenen Wahrnehmung.
Aber du weißt schon, dass der Begriff also umstritten ist.
Ja, klar, die AfD findet den richtig scheiße, Teile der FDP finden den auch richtig scheiße, aber ich kenne nur Leute, die den Begriff Wokeness gut finden,
nur positiv,
weil die ihn positiv besetzen. Natürlich kannst du Wokeness, es gibt ja auch sowas wie Pinkwashing und Greenwashing und es gibt auch genauso gut, gibt es auch Emanzipationswashing. Klar kannst du das auch einfach nur als Masche benutzen. Du kannst versuchen, damit neue Kundenschichten oder sowas zu erreichen, aber grundsätzlich ist Wokeness und Awareness und alles diese britischen Begriffe oder englischen Begriffe für Dinge, die den Bedarf danach beschreiben, unser eigenes Handeln zu hinterfragen, unser Alltagshandeln zu hinterfragen. Wer das in einem kritischen Zusammenhang benutzt, da bin ich immer sehr skeptisch, ob das Leute sind, die Welt wirklich in ihrer ganzen Komplexität wahrnehmen. Und das man sieht es auch immer wieder in der Gaming-Szene zum Beispiel, wenn da mal Frauen unter den Gamern sind, die besser werden und halt diese Streams lancieren, wo sie selber spielen, was die für einen krassen Hass abkriegen von dieser Inselszene. Das ist unfassbar. Und wenn so eine Serie Kritik abkriegt von einer Szene, die ihr Wokeness vorwirft, dann habe ich halt einfach ein Bild vor Augen, was das für Typen sind, die das tun. Und dass das womöglich auch wieder so eine Mini-Hater-Blase ist, die irgendwie für 80% der Posts verantwortlich sind. Das ist jetzt nicht verifiziert, ich habe da keine empirischen Daten drüber, aber das ist meine Sicht auf die Dinge von Leuten, die Wokeness kritisieren. Und die findest du halt, was ich eben meinte, in der AfD findest du sie flächendeckend, in der CDU findest du sie noch sehr verbreitet und in gesellschaftlichen Gruppen, die mir, in denen ich mich verorte und die mir wichtig sind, findet man die sehr selten. Und deswegen sehe ich das natürlich einerseits kritisch, andererseits gelassen, wenn sie solche Kritik erntet.
Gut, ich bin kein Begriffsexperte, aber ich habe es mal gegoogelt und hatte den Eindruck, dass auch auf linken oder fortschrittlichen Seiten der Begriff auch unterschiedlich betrachtet wird, aber gut, wir wollen jetzt keinen soziologischen Begriffsstreitereien an. Möchtest du noch irgendwas zu She-Hulk sagen?
Nee, also noch einen Satz hier dazu. Natürlich benutzt die Wokeness als Instrument, um sich neue Publikumsschichten zu erarbeiten. Das ist ein Fakt, glaube ich. Dafür ist es halt Marvel und Marvel will Profite machen und Marvel macht damit Profite. Aber nicht alles, was Geld erwirtschaftet, ist ja per se schlecht. So, von daher sollen sie doch gerne mit sowas mal ihre Rendite erwirtschaften, wenn es den Leuten dazu bringt, so mal ihr Superheldenbild zu überdenken.
Aber wir sind uns einig, dass die Serie eher eine leichte Serie ist.
Absolut leichte Serie.
Das ist jetzt nichts, wo man sagt, weil die Kritik sehe ich auch hier und da, ja, da fehlt so ein bisschen die Fallhöhe. Es ist eine leicht erzählte Serie um eine Frau um die 30, die halt versucht, irgendwie ihren Weg zu finden in dieser doppelten Realität, in der sie selbst ist. Und das ist ganz charmant. Ja. Ich weiß nicht, ob es meine Marvel-Serie ist, aber wir haben ja eh Probleme mit Marvel.
Wir haben Probleme mit Marvel, aber ich finde es auch immer wieder gut, weil die ja in der breiten Gesellschaft so angesagt sind. Immer
man muss darüber reden, es ist zu einflussreich.
Ja. So. Und wenn es da mal eine gibt, die mich nicht von Anfang an anödet, finde ich das, also deswegen habe ich das ja auch vorgeschlagen, sowas. Und das ist dann auch echt ein Unterschied zu dem, worüber wir gleich reden, weil das ist etwas, wo ich zwar auch durchaus meine Probleme mit habe, aber wo ich ein sehr viel engeren, besseren Bezug zu gewinnen kann, nämlich zu so einer Serie wie Lauchhammer.
Genau, dann kommen wir doch zu unserem dritten großen Thema. Lauchhammer, Tod in der Lausitz. Zwei bescheuerte Begriffe eigentlich. Lauchhammer ist, glaube ich, der fiktive Name oder der Name für einen fiktiven Ort.
Einspruch. Nein, habe ich nicht gestern. Fiktiv? Nein, ich habe es gestern gelernt. Ich habe noch nicht mal bei Wikipedia geguckt oder gegoogelt.
Es kam mir zu absurd
vor. Genau, es kam mir zu absurd vor, dass es diesen Ort Lauchhammer in der Lausitz, wo die gleichnamige Serie um einen Mädchenmord spielt, den zwei ein Kommissar, eine Kommissarin aufklären. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass sie so heißt. Das muss irgendwas Ausgedachtes sein. Dann habe ich aber gestern mit den beiden Autorinnen, Frauke Hunfeld und Silke Zerz, ein Interview geführt und glaube, ich habe die Frage nicht so dusselig gestellt, dass sie gleich dachten, ich hätte eine Recherchelücke, aber die haben mir gesagt, Lauchhammer gibt es. Und Lauchhammer ist ein Ort in der Lausitz, der vor der Wende 40.000 Einwohnerinnen hatte und jetzt hat er noch 10.000 und ist halt heruntergewirtschaftet, überall Leerstand, nichts funktioniert mehr so richtig, aber die Menschen darin versuchen trotzdem ihr Leben zu leben. Und doch, es gibt Lauchhammer.
Wahnsinn.
Ne? Also finde ich auch, also finde ich interessant, weil das ist relativ mutig, denn die meisten FernsehmacherInnen haben halt immer ein großes Problem damit, einen echten Ort zu benennen, gerade in der Provinz, wenn es jetzt nicht sowas wie Hamburg, Berlin oder Köln oder München oder sowas ist, weil sie Angst davor haben, diesen Ort in seiner Gesamtheit zu denunzieren, das natürlich bei einem mit 10.000 Einwohnerinnen leichter fällt als einem mit 1,5 Millionen oder sowas. Und deswegen werden da meistens Fantasie- oder oft Fantasiebegriffe gewählt, so wie... Wie heißt der hier bei Mord mit Aussicht? So Hängersch.
Hängersch, ja. Ne? Aber ich glaube, ich musste gerade dran denken, ich glaube, Mare of Easttown, ne, eine unserer oder zumindest meiner Lieblingsserien aus dem letzten Jahr, dieses Easttown bei Philadelphia gibt es ja auch tatsächlich.
Das gibt es auch tatsächlich.
Ja, wobei der
auch
Autor schreibt ja alle seine Geschichten in diese Suburbia Philadelphia-Gegend. Ja. Also er kommt, glaube ich, aus dem Nachbarort von Easttown. Und ja, natürlich ist es mutig, klar.
Ja, wobei Easttown ist wahrscheinlich in den USA sowas wie Glückstadt oder sowas, ne? Also das heißt, oder Neustadt. Damit machst du gleichzeitig ein Panoptikum von 100 anderen Orten, die genauso heißen, auf und gibst Möglichkeiten, da sich halt so reinzudenken. Aber hier, Lauchhammer gibt es. Lauchhammer ist ein real existierender Ort in einer real existierenden, sehr heruntergekommenen Gegend namens Lausitz oder Ostbrandenburg. Und da ereignete sich halt, dass eine junge Frau so in einer dieser zugeschütteten Braunkohletagebaugruben, die ja vor Jahren schon ausgebeutet waren oder nicht mehr ausgebeutet wurden, die werden jetzt mittlerweile großflächig zugeschüttet und dadurch Badeseen oder auch einfach Naturlandschaften erschaffen. Und am Ufer eines dieser Seen bei Lauchhammer taucht halt eine Frauenleiche auf und dann kommt ein Kommissar aus der Gegend, der selber in Lauchhammer groß geworden ist, aber jetzt mittlerweile in Cottbus arbeitet oder irgendwo in einer anderen großen Stadt, kommt zurück und ermittelt dort mit seiner Kollegin, also der heißt Mike Brigant und ermittelt mit seiner Kollegin Annalena Gottknecht. Sie wird gespielt von Udine Jone und er von dem großartigen Michel Maticevic. Und die beiden ermitteln halt diesen Mordfall und stoßen dabei, wie es natürlich in sechsteiligen Kriminalmehrteilern ist, stoßen dabei so in ein Wespennest aus Verstrickungen persönlicher, politischer, gesellschaftlicher Natur. Alle sind mit allen irgendwie verbunden. Alle haben mit allen irgendwelche Verhältnisse gehabt, die teilweise bis tief in die DDR zurückreichen. Dadurch kommen alte Leichen, abseits von dieser hier wieder ans, also sowohl sinnbildlich als auch, nee, nicht zu viel spoilern. Also es kommen ganz viele Leichen aus dem Keller. Es geht um Crystal Meth. Das kennen wir ja schon aus das Verschwinden aus der ostbayerischen Provinz. Wir lernen, so tschechisch-polnische Grenze ist offenbar ein einziges großes Meth-Labor. Und es wird das ganz große Fass aufgemacht. Bis hin zu Stasi-Seilschaftsverstrickungen und so weiter. Aber dieses Panoptikum, das da eröffnet wird, hat eine unglaubliche Tiefe allein durch diese Landschaft, in der es spielt, durch diese zerkraterte, vernarbte Lausitz, in der der Braunkohletagebau halt nur noch als Erinnerung oder als in diesem Fall real bedrohtes Lebenszentrum der Menschen dort dargestellt wird, weil es gleichzeitig noch so ein Klimacamp gibt mit Fridays for Future Aktivistinnen, die gegen den Weiterbetrieb einer dieser Braunkohlegruben demonstrieren. Die spielen alle da irgendwie eine Rolle mit und das finde ich, hoffe du hast es genauso gesehen oder es wäre sonst die zweite Serienfolge, die ich interessant finde, die du wo du eine gegenteilige Position einnimmst. Ich hoffe, du hast es auch gesehen, mehr als einen Teil. Und
ich habe es komplett gesehen, ja. Wobei ich sagen muss, dass ich ab Folge 3 auch teilweise so ein bisschen vorgespult habe. Mhm. Wir kommen ja gleich mal zur Bewertung. Vielleicht sollten wir am Anfang noch mal sagen, wo ihr das überhaupt sehen könnt. Also diese 6 Folgen à 45 Minuten, die kommen zuerst ab kommenden Donnerstag, das ist der 1. September, komplett in der Arte-Mediathek. Sehr viel später, ich glaube 3-4 Wochen später, ist es dann auch in der ARD-Mediathek und es läuft natürlich auch linear, Donnerstag 8.9., 3 Folgen auf Arte, 20.15 Uhr am Stück und die Woche drauf der Rest. Und ja, zur Lausitz vielleicht mal, ist es für mich so oder für die deutschen Fernsehmacher anscheinend so ein bisschen so eines der letzten unentdeckten, spannenden Erzählgebiete in unserem ja dann doch nicht ganz so großen Land, weil ich glaube, so vor 15, 20 Jahren hat ja schon dieser Spreewald-Krimi im ZDF mit diesen Sumpflandschaften, wo es ja mit diesen Booten, wo man sich mit Stöcken abstößt, da durch diese Wälder, durch diese Sumpfwälder fahren. Das ist ja auch Lausitz, das ist, glaube ich, Nordlausitz. Das ist wohl eine ganz andere Landschaft als da in dieser südlichen Lausitz, wo es dann eher so ein bisschen fast schon so wüstenartig
aussieht. Ja, es hat so was zu Everglade-artiges bei den...
das sind die Everglades, die Nordlausitz und die Südlausitz sind, also ich war noch nie da.
New Mexico.
Wie gesagt, ich war jetzt in der sächsischen Schweiz, Bad Schandau, da grenzt das dann so, glaube ich, so lang so an, Elbsandsteingebirge. Aber die Lausitz eben nochmal ein anderes Gebiet. Und mich hat das Ganze so ein bisschen, ich meine, klar, die Parallele wird immer wieder gern genommen, wenn es um sehr atmosphärische Orte geht. Mich hat so ein bisschen an so einen deutschen Versuch erinnert, mal wieder die erste True Detective, die ikonische True Detective Staffel nachzuerzählen. Also mit merkwürdiger Provinz, merkwürdige, gescheiterte, skurrile Leute, Hitze, ne? Es ist ja auch, das spielt alles in der großen Hitze, was natürlich auch gut zur gegenwärtigen Sommerhitze passt.
Ja, es spielt Klimawandel letztlich nach, ne? Genau. Weil da sind ja auch Klimaaktivistinnen, die genau dagegen vorgehen, sowas. Also
Aber jetzt meine Kritik, atmosphärisch ist es toll. Ich bin auch ein großer Fan von Michel Martijević, mit dem ich auch ein Interview gemacht habe. Aber mir hat die Serie nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast dich vielleicht von den Autorinnen, mit denen ich nicht gesprochen habe, einwickeln lassen. Nein, kleine Provokation. Aber ich finde gerade das Drehbuch einfach nicht gut, weil es aus sehr vielen ganz klassischen Krimi-Versatzstücken besteht. Mich hat zum Beispiel unheimlich genervt, dass nach 45 Minuten muss ein Cliffhanger kommen, der praktisch unglaublich herbeigeschrieben für mich war. Und es gibt, das ist positiv, es gibt sehr schöne, weil man hat natürlich mit 6x45 Minuten unheimlich viel Zeit. Es gibt schöne, lange Dialogszenen, die sind teilweise auch ganz gut. Aber ich fand den Krimi-Plot, der war mir zu ambitionslos gestrickt.
Ja, das habe ich auch gerade tatsächlich gestern mit denen, als ich mit denen gesprochen habe, meinten sie, ja, wie fanden sie es denn? Oder wie fandst du es denn?
Immer die Horrorfrage für uns
schon. Immer die Horrorfrage,
wenn man in den engeren Kontakt kommen mit den Kreativen, ja.
Und das war so, ich hab dann gesagt so, also vorweg, ich fand's gut, ich fand das Ende furchtbar. Und die ging dann auch so die Klappe runter bei denen und ich dachte dann lieber ehrlich sein, als dass ich denen jetzt so Honig im Mund schmiere. Aber es ist in der Tat, die Serie oder die Reihe spitzt sich zusehends auf den Kriminalfall zu und tut sich damit keinen Gefallen. Aber immer in den Momenten, wo sie sich von dem Kriminalfall löst und und das Milieu studiert, in dem dieser Kriminalfall stattfindet und in dem Menschen miteinander interagieren, die alle enorme Kränkungen erfahren haben. Dieser Begriff Kränkungen, der ist ganz wichtig, den haben auch die beiden Autorinnen gestern im Gespräch öfter erwähnt. So, das sind Leute, die hatten ihr eigenes Leben und ihr Leben wurde komplett von einem Tag auf den anderen auf die Welt, auf den Kopf gestellt, wurde mehr oder weniger perforiert und zerstört. Und jetzt mit der Konsequenz oder mit der Folge im Finale sozusagen, dass die eine ganz neue Bedeutung bekommt, ihre Umgebung. Also Braunkohletagebau ist nicht mehr nur das, was nicht mehr gemacht wird, sondern es ist das, was furchtbar war, was die Welt an den Abgrund gebracht hat. Das heißt, die Lebenswelten dieser Menschen werden nicht nur umgedreht, sondern negiert. Und mit diesen Kränkungen arbeitet diese Geschichte. Und dabei treten sehr, sehr freakige Charaktere auf, also zwischen sehr normalen Leuten, also so die Eltern zum Beispiel von dem Kommissar sind ganz normale Leute. Es gibt immer wieder Leute, die sind und agieren sehr gewöhnlich. Und es ist auch immer wieder erfrischend im Zusammenhang mit diesen ganzen Außenseitern und Absonderlichkeiten, so ein bisschen Normalisierungserdung zu erfahren. Aber auch die Leute, die halt so durchdrehen, die halt sich stark rassistisch äußern, ohne dass da richtige Nazis auftreten. Ein so ein komischer Einsiedler, der mal der beste Freund von dem Kommissar war.
Ja, eine Figur, die mich genervt hat.
Die hat mich wahnsinnig genervt, aber auch das wird erklärt. Und da gibt es eine psychologische Erläuterung davon und es gibt aber auch eine soziokulturelle Erläuterung davon. Das ist manchmal ein bisschen drüber inszeniert. Aber ich finde, von der Charakterzeichnung her sind es stichhaltige Verhältnisse und Beziehungen, die Menschen da miteinander eingegangen sind. Und wenn man sich diesen Begriff der Kränkung immer wieder vor Augen hält, gerade aus so einer westdeutschen Sicht oder aus der Berliner Sicht von den beiden Autorinnen, die sie selber gesagt haben, sie sind halt Berlinerinnen,
ja.
Wenn man sich immer wieder diese Kränkung, die Leute da erfahren hat, vor Augen hält, dann gewinnt man einen anderen Blick auf die Menschen dort. Und ich finde, das machen sie richtig, dass sie uns die Möglichkeit geben, die Leute zu verstehen in dem, was sie, in dem, wie sie miteinander und auch wie sie mit den Zugezogenen oder Dazugekommenen interagieren. Und du hast völlig recht, der Krimi ist scheiße daran. So, und er wird auch am Ende, ich möchte das nicht spoilern, ich würde es jetzt eigentlich glatt spoilern wollen, aber das ist wirklich plump, wie die Geschichte am Ende, worauf die Geschichte am Ende zuläuft, weil das einfach so, haben wir schon gehabt, so muss ich eigentlich nicht normal sehen. Aber abgesehen vom Kriminalfall ist es eine gute Erzählung.
Genau, atmosphärisch ist das Stück stark und man merkt ganz, ganz klar, dass die Macher, ich glaube Regie Till Franzen, ne? Dass die MacherInnen da ganz viel Bock hatten auf Atmosphäre und auf Schauplätze. Und
auf diese krassen Charaktere. Bagger, die da überall in der Landschaft rumstehen.
Genau, so. Aber man muss dann halt einfach sagen, wenn man auf diesen Zug aufspringt, dass man sagt, hey, wir machen natürlich auch Krimi, weil in Deutschland, wenn du Krimi machst, hast du auf jeden Fall Quote und kommst ins Hauptprogramm, dann muss man den Krimi eben auch ernst nehmen. Und da ist halt meine Hoffnung, dass es ein neues, das Verschwinden, oder was hatten wir zuletzt mit dem Richter, wie hieß das hier, mit...
Du meinst aber jetzt nicht sowas wie die Toten von Mano?
Oder ja, die Toten von Mano war ja auch ein recht ordentliches irgendwas. Produkt, aber ich meine, was wir hier besprochen haben,
ich so, auf dem Schlauch. Mit. Ja, ich weiß.
Ja,
fällt genau. Mir gerade auch nicht ein.
Sebastian Koch, ja. Als Richter. Das war ja, das hat einfach bestochen durch sein Drehbuch. Dadurch, dass der Plot halt 1A, also ausgedacht und konstruiert war und eben auch in ein spannendes Drehbuch umgesetzt. Und hier,
ja, aber eine ganz andere Geschichte erzählt.
Ja, also ist eine ganz andere Geschichte, aber ich habe den Eindruck hier, dass die Autorin, sag ich schon, dass die da gar keinen Bock drauf hatten auf den Krimi. Und ich habe mir auch mal so ein bisschen ihr Oeuvre angeguckt, was sie bis jetzt gemacht haben. Und das waren auch so ein bisschen konstruierte Dinge, auch für die Primetime, wo man auch dachte, okay, genau dafür war es gemacht, immer mit so einem ehrenhaften Hintergrund, weil es irgendwelche gesellschaftlichen Themen verhandelt hat, aber ja, ein guter Krimi, ein richtig gut gebauter Krimi gehört eben auch dazu, dass so eine Miniserie, gerade wenn sie eben über 3 Stunden geht, nee, Quatsch, 4,5 Stunden, 6 mal 45 Minuten, wenn die am Ende richtig gut sein soll. Deswegen ist es von mir nur eine bedingte Empfehlung. Atmosphäre, ja. Es gibt übrigens in der ARD noch, ich glaube, auch eine 2-teilige Reportage über die Lausitz und diesen Braunkohleabbau da, also so, wo sie nochmal sozusagen dokumäßig in dieses verlorene Land nochmal so einsteigen. Also sie kriegen wirklich die komplette Breitseite ab.
Ja.
Die armen Lauchhämmerer und Hämmererinnen. Ja.
Die es wirklich gibt. Wünschen wir ihnen alles Gute. Die sollen das irgendwie nächste Woche oder sowas sehen, die das da in einem Kino gemeinsam mit den Autorinnen und mit den MacherInnen. Also bin sehr gespannt, ob es da irgendwie was auf dem Deckel gibt, weil die werden nicht immer wohlwollend und charmant dargestellt, die Menschen dort.
Ach so, es gibt Premiere in Lauchhammer.
Genau, es gibt da, nicht in Lauchhammer, aber irgendwie so in einem Nachbarort.
Lauchhammer gibt es wahrscheinlich kein Kino mehr.
Nee, garantiert nicht. Nee, ja,
gab es schon lange zugemacht.
So, okay. Ja.
Ja, das waren unsere 3 großen Themen und dann kommen wir zu unseren Screenshots und ja, wollen wir mit den Negativen anfangen? Hast du was?
Hatten wir uns mal vorgenommen, ne? Ja, ich habe da als Negatives habe ich auch einen 6-Teiler, diesmal im ZDF, einen Entführungsthriller namens Decision Game. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Gar nichts von gehört.
Ne? Nee, gut, dann ignoriere es. Es ist gemacht von einem früheren Werbefilmer namens Benjamin Pfohl und geht um eine Kindesentführung von einer Jugendlichen, deren Mutter sich irgendwie daraufhin in so eine Art Psychokrieg mit den Entführern begibt. Da so drei Typen einer. Ah, das ist alles. Also es ist so.
Ist es deutsch?
Es ist deutsch, ja. Ich glaube teilweise schweizerisch. Und nichts an diesem sechsteiligen Entführung-Thriller ist realistisch. Alles daran ist konstruiert. Das meiste ist richtiggehend lächerlich. Die ganzen Figurenzeichnungen, dieses komische, dass so eine Frau im Kampf um ihr Kind mit dem Entführer ständig irgendwie so Deals eingeht und versucht, ihn zu hintergehen, anstatt einfach ihre Tochter aus der Scheiße zu holen und sowas. Das ist ich habe selten einen Film gesehen, der von der ersten bis zur letzten Sekunde so lausig war wie Decision Game. Von daher musste man dann nicht fast empfehlen, dass die Leute sich das mal angucken. Gibt es in der ZDF-Mediathek und turnt echt ab.
Ist es auch wieder eine Miniserie?
Ja, ja, 6-mal lässt sich auch nicht fort.
Das ist ja auch ein Fluch, ne? Es ist ein echter Fluch, ja. dass dieses Format 6-mal 45 Minuten dazu führt, dass unglaublich viele eben mittelprächtige bis schlechte Stoffe ausgewalzt werden, damit einem noch mehr Lebenszeit stehlen.
Genau, ist eigentlich ein 3-Teiler, 6 mal 45 Minuten. Der hatte ja eine große Zeit so in den ums Jahr 2010 herum. Ja, genau. Also du hast völlig recht. So, es ist ein Marketingtrick und wenn es Werbefilme wie Benjamin Pfohl machen, dann müsste man dafür eigentlich geeignete Schmerztabletten empfehlen.
Mein negativer Screenshot ist noch älteres Fernsehen, kommt auch aus Deutschland. Es ist mir auch ein bisschen peinlich, weil ich habe mit dem Hauptdarsteller, dem wunderbaren Jan Krauter, den wir vielleicht noch als Taucher aus diesen von Schirach Kurzfilmen bei RTL Plus kennen, wo er diesen Depressiven spielt in dem Hirschspiegel-Film. Ein super Schauspieler, 38 Jahre alt, viel Bühne und mittlerweile auch öfter, immer öfter im Fernsehen, auch in größeren Rollen zu sehen. Und der spielt jetzt die Hauptfigur im neuen Portugal-Krimi der ARD. Wir erinnern uns oder erinnern uns vielleicht auch nicht. Jürgen Tarrach hat über, ich glaube, 3-4 Jahre den Lissabon-Krimi gespielt. Das war schon ziemlich peinlich, weil neben schönen Stadtaufnahmen gab es eben da die berühmten Deutschen, die eben Portugiesen spielen, was ja irgendwie in der heutigen Zeit, finde ich, gar nicht mehr geht, weil sowas von unauthentisch ist, dass man es kaum noch aushalten kann. Aber was macht die ARD, nachdem sie den Lissabon-Krimi abgesetzt hat, nach 6 Folgen, glaube ich? Sie macht einen neuen Portugal-Krimi und der heißt Lost in Fuseta. Ein Krimi aus Portugal spielt dieses Mal an der Algarve, also wie Lauchhammer ist Fuseta auch ein realer Ort, winzig klein, wahrscheinlich in der Nähe von Faro da gelegen. Ich glaube, ich habe es auf der Karte kurz gecheckt und meine Überschrift, ich habe schon eine Kritik geschrieben, war Asperger am Strand, weil die Hauptfigur Leander Lost, ja, also es ist sein Name, Leander Lost, wird eben von Jan Krauter gespielt, ist eine Romanverfilmung, beziehungsweise eine Krimi-Reihe von Holger Carsten Schmidt, den kennt man eigentlich auch als Drehbuchautor, ja. Er hat ein paar recht bekannte Sachen, hat glaube ich auch Krimi-Preis und sowas zu Hause stehen, und der ist ein Portugal-Liebhaber und hat unter einem portugiesischen Pseudonym, weiß aber jeder, dass er das ist, schon 5 Lost-Romane geschrieben, und dieser Leander Lost ist eben ein Asperger-Kommissar aus Hamburg, der im Rahmen eines Polizeiaustausches für ein Jahr nach Portugal gehen soll. Und ja, das ist so ein Krimi, der eben mit dieser Asperger-Erkrankung mal wieder spielt, ja, mit diesem steifen Typen, der da halt im schwarzen, schmal geschnittenen Anzug zu den Portugiesen kommt, die alle unheimlich lustig und lebenslustig und ironisch miteinander umgehen. Und er versteht halt, er ist halt im doppelten Sinne Autist, einmal weil er halt Deutscher ist und steif, und dann hat er eben auch noch dieses Asperger. Und das ist so der Plot, und es ist schon besser als der Lissabon-Krimi, es ist moderner inszeniert, die Bilder stimmen, und da sind auch ein paar echt gute Schauspieler dabei, aber es gibt eben auch wieder Deutsche, die Portugiesen spielen, dann gibt es auch wieder Portugiesen, die Portugiesen spielen, was dazu führt, dass das synchronisiert ist. Einige Schauspieler sprechen halt O-Ton, andere sind synchronisiert. Das ist auch immer etwas, was einen komplett rausreißt.
Ja, wenn Leute dann sagen, oh, da müssen sie da vorne lang gehen.
Genau, richtig, ja. Also es ist keine Vollkatastrophe, aber es ist wirklich ganz altes Fernsehen, was eben diese Schmunzelkrimi-Liebhaber mit schönen europäischen Landschaften abholen soll. Und ich finde, nachdem man das eine Format abgesetzt hat, und ein neues erschafft, was irgendwie nur ein ganz klein bisschen moderner ist, aber genau denselben Stiefel reitet, finde ich, also mich hat es eher abgeturnt, aber ich denke mal, das Ding ist bestimmt erfolgreich. Ja. Läuft, also muss man noch dazu sagen, hat einen ganz großen Auftritt, läuft nämlich am Samstag als Zweiteiler, also 3 Stunden, Samstag, 10.09. füllt das die gesamte Samstagabend-Primetime in der ARD. Da weiß man, was die ARD sozusagen erstmal so vorhat, wo sie Leute ranholen wollen.
Und er hat wahrscheinlich nicht nur so ein Carla Kolumna, so seine Klicker-Klacker-Namen, sondern er fährt auch ein ganz verrücktes Auto noch, oder?
Nee, ich glaube, er fährt gar kein Auto, weil er wird am Flughafen abgeholt.
Okay, aber Motorroller oder sowas, ein
Hellbauer? Ja, vielleicht später dann, ich weiß es nicht. Aber er wird dann immer von den ziemlich, von den ziemlich wüst fahrenden Portugiesen, es gibt eben auch so einen Slacker-Kommissar, der natürlich auch vom Deutschen, also portugiesischer Slacker-Kommissar, der natürlich auch vom Deutschen gespielt wird, der fährt dann immer mit einem ziemlich rasanten Stiefel da die schönen Küstenstraßen entlang. Und also da ist alles drin, wo man sich vorher schon denkt, dass es drin ist.
Alles drin, was man nicht sehen möchte in
Italien. Okay. Aber kommen wir zu etwas Positivem. Wir wollen ja immer mit etwas Positivem schließen. Und was ist denn dein positiver Screenshot?
Ich habe einfach mal ganz frech Herr der Ringe genommen, weil ich noch nicht genau wusste, ob wir das...
Natürlich besprechen wir das.
Ja, wahrscheinlich besprechen wir es. Ja, wir besprechen es. Aber ich habe es genommen, weil ich natürlich einerseits ein bisschen davon angefixt war, dass Amazon alleine für die Rechte 250 Millionen Dollar bezahlt hat und dann angekündigt hat, 5 Staffeln zu machen für mindestens 1 Milliarde Dollar.
Ach, ich habe die Milliarde Dollar Dollar habe ich auch gelesen, aber ich habe schon gedacht, das wäre für die erste oder vielleicht für die erste und die zweite Staffel, weil ich glaube, die haben jetzt mit dem Drehen der zweiten Staffel begonnen.
Genau, ja. Nee, ich weiß nur, dass sie das budgetiert haben, sie es mit 1 Milliarde Dollar und die Rechte für 5 Staffeln gekauft. Mhm. Deswegen wird man mal sehen, wie viel sie dafür machen, beziehungsweise ob sie das Budget noch erhöhen. Also bei Amazon spielt Geld ja keine Rolex. Also ist aber auch unabhängig davon, ich habe es im Kino gesehen, die ersten 2 Folgen in Berlin gerade, so als Preview, und da hat es wunderbar funktioniert und es hat dann extrem reingezogen und es ist eine Geschichte, die im Gegensatz zu der Filmtrilogie natürlich auch Schlachtenbilder zeigt, aber sehr, sehr reduziert. Und gerade der dritte Teil so von Herr der Ringe, der war ja ein einziges Schlachtfest. Da gab es ja praktisch überhaupt gar keine Dialoge mehr, die sowieso nie so richtig wichtig waren.
Du redest jetzt von den Urfilmen von Peter Jackson,
genau,
auch von nicht Peter von Jackson. Diesen Hobbit-Geschichten.
Nee, nicht die Hobbit-Geschichten, ja. So. Und hier ist es tatsächlich, das spielt so tausende von Jahren vor der Zeit, als sich die ersten Geschlechter, die halt in den Game of Thrones Filmen und in den Romanen eine Rolle spielen, also so gibt's die Elben gibt es schon und es gibt die Zwerge.
Du meinst Herr der Ringe, du hast gerade Game of Thrones.
Game of Thrones, sorry. Nee,
Herr kann man ja mal verwechseln.
Kann man verwechseln, ist auch ein ähnliches, ähnlicher Production Value, wie man so schön sagt. Also es treten vergleichbare Menschengruppen auf, die ja immer sehr homogene Gesellschaften bilden, also ethnisch homogene Gesellschaften bilden, trotzdem alle das gleiche Englisch sprechen. Und das wird alles schon so ein bisschen angedeutet, aber es wird sehr, sehr fein erzählt und eigentlich ist es Game of Thrones in, was ich schon meinte, in Woodstock oder in Hippie, weil da halt sehr viele sehr skurrile so Rassen, kann man das da wahrscheinlich sogar nennen, weil das ja ist ja so eine Mischung zwischen Tier und Mensch. Mhm. Und die sind, die interagieren halt auf interessante Art und Weise miteinander und bilden starke Eigenheiten aus. Es geht um politische Verstrickungen und all sowas, Liebe, bla bla bla.
Vielleicht, ich würde sagen, wir müssen schon auch mal drüber sprechen.
Vielleicht müssen wir nochmal drüber sprechen.
Die teuerste Serie aller Zeiten.
Ja.
Deswegen, also wir nehmen schon mal mit, Jan Freitag ist von Herr der Ringe positiv angetan.
Genau, ich habe die 3 Filme gehasst. Gehasst aus tiefster Seele.
Ja, dann erzähle ich dir in 2 Wochen, warum ich auch wieder 10 Jahre brauchte oder 8 Jahre, bis ich mir das erste Mal nach dem ersten Kinofilm mir das überhaupt angucken konnte und danach aber eigentlich aus bestimmten Gründen das recht gut fand oder ziemlich gut.
Genau, das besprechen wir dann in 2 Wochen.
Das besprechen wir in 2 Wochen.
Jetzt besprechen wir deinen positiven Screenshot.
Ein positiver Screenshot. Das ist ein Dokumentarfilm, der heißt Woodstock, 3 Tage, die eine Generation prägten. Und den könnt ihr in der ARD-Mediathek sehen. Ich bin drauf gekommen, weil der jetzt im Rahmen von so einer langen Dokumentarfilmnacht am 14. September, also ist noch ein bisschen hin, im Bayerischen Rundfunk läuft. Aber der lief auch schon mal vor nicht allzu langer Zeit auf Dreisat und deswegen ist der immer noch bis Mitte November oder sowas in der Mediathek, in der ARD-Mediathek zu finden. Wird wahrscheinlich nach dieser BR-Ausstrahlung dann wieder, es gibt ja dann immer so Fristenverlängerung. Ja, was ist das für ein Film? Wenn man an Woodstock denkt, dann denkt man natürlich vor allem an diesen Michael Wadley-Film von 1970, der praktisch, ich glaube, 3 Stunden dieses Konzert abbildet. Die Bilder hat man 1000-mal gesehen und so weiter. Aber damals entstanden wohl noch 100 Filmstunden mehr an Material, weil die ganz, ganz viel, also Warner, die Rechte an diesen Bildern halten, haben noch 100 Tonnen Material aus dem Publikum und wo so Leute mit Kameras rumgelaufen sind und mit Leuten gesprochen haben. Die gibt es und der Dokumentarfilmer, der den Film gemacht hat, der hat eben praktisch dieses ganze Material gesichtet und erzählt praktisch Woodstock nochmal aus der Sicht des Publikums. Das sind ganz tolle Bilder, weil die eine tolle Auflösung haben und man ist praktisch wieder in dem Jahr 1969. Man guckt diesen jungen Leuten, die meisten waren ja so Anfang, Mitte 20, die da nach Woodstock gepilgert sind. Das waren ja so 400.000, 500.000 Leute. Wir kennen alle die Geschichte um dieses Konzert. Und ja, und dann hat der Filmemacher hat anscheinend diese Leute wieder, sofern sie noch leben und fit sind, aufgetan und ist zu denen nach Hause gefahren, hat Interviews mit denen gemacht und erlegt praktisch die Stimmen von denen, wie die sich an ihren damaligen Woodstock-Besuch erinnern, legt er unter diese Bilder,
okay,
von denen, wie sie jung waren. Und das ist ein, das, da ist ein ganz toller 90-minütiger Dokumentarfilm draus geworden. Und mich hat der total fasziniert. Und dann musste ich nochmal dran denken, dass ja bei Netflix gibt es ja diese Doku-Serie, die auch jetzt erst im August, glaube ich, gestartet ist, Trainwreck Woodstock 99.
Ja.
Da hatte ich dieses 30-jährige Revival-Konzert und warum das so gewaltmäßig und aus dem Ruder gelaufen ist, sodass es eigentlich als Fazit ein ganz fürchterliches Festival, ganz fürchterliches Ereignis mit sexuellen Übergriffen und so weiter, alles Gewalt wurde. Das ist eine sehr schöne Gegenüberstellung.
Ja, ja. Weil ich dachte auch gerade, du meinst das. Also du meinst,
das meine ich nicht, aber es war interessant, weil ich ja war letztes Wochenende auf dem Geburtstag von meinem Vater und da habe ich einen meiner Brüder war da auch, der sehr, sehr viel jünger ist, der jetzt 29 ist und der hat mir von dieser Dokumentation erzählt bei Netflix, also das sozusagen eine Generation, die jetzt über dieses Netflix-Ding das Woodstock-Thema entdeckt und ich fand das einfach eine lustige Koinzidenz
der Ereignisse,
dass ich praktisch jetzt diesen sehr interessanten Woodstock 69-Film, der aus einer anderen Perspektive gemacht ist. Also das ist ein ganz faszinierendes Ding, guckt euch das an. In der ARD-Mediathek wird auch so ein bisschen die Geschichte der Zeit erzählt, aber man hat wirklich das Gefühl, man würde diese Zeit und diesen Vibe nochmal ganz neu entdecken, weil die Bilder so toll sind und die Kommentare aus dem Off eben so spannend.
Ja, mache ich.
Prima. Ja, damit ist unsere erste Sendung nach unserer ziemlich langen Sommerpause beendet. Und habt Spaß bei den Sachen, die wir angucken. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer über Kommentare, positive Bewertungen auf euren Abspielstationen, bei euren Podcast-Anbietern. Jeder positive Kommentar oder jede Anregung hilft uns auch weiter, noch ein paar Hörerinnen und Hörer mehr zu bekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich hier in 14 Tagen und eins der Themen, auch wenn wir es schon so ein bisschen angeritten haben, steht wahrscheinlich schon fest. Ich bin schon sehr gespannt. Und Jan, noch ein Schlusswort?
Ich habe kein Schlusswort, nein. Doch, ich habe noch ein Schlusswort. Ich muss mich nämlich korrigieren. Ich habe letztes Mal, als du mich gefragt hast, ob ich überhaupt im Fernsehen Sport sehe, habe ich unbewusst wahrscheinlich gelogen aus so einer Coolness-Denke heraus.
Du hast gesagt, außer Fußball guckst du nichts, oder?
Genau, so, und das stimmte nicht, weil ich lasse mich im Winter gerne von sowas wie Skispringen beömmeln oder sowas. Sitz dann auf dem Sofa, lese Zeitung, habe einen Kaffee dabei. Ich gucke das nicht intensiv, aber das läuft nebenbei und dann gucke ich hin, ab und zu hin, wenn jemand springt oder wenn jemand irgendwie so weit mit Biathlon schießt oder sowas. Und das ist ein geiles so ein Second Screen Sightseeing-Programm, das ich mag. Also von daher, ich gucke durchaus auch Wintersport im Fernsehen. Das muss ich gerade.
Also wie du jetzt von meiner Abmoderation auf Wintersport gekommen bist, ist mir ein Rätsel.
Ist bald soweit.
Aber vielleicht ist es einfach die Sehnsucht nach Kälte, weil hier ist es immer noch um die 30 Grad und vielleicht freust du dich ja auf Weihnachten oder auf den Winter.
Ich freue mich auf gar nichts.
Winter is coming.
Nee, wir dürfen ja nicht heizen. Also von daher, nein, ich freue mich nicht. Aber ich wollte es nur kurz erwähnen. Ich wollte nicht falsch Zeugnis ablegen.
Alles klar. Dann schaut unsere Sachen oder schaut was anderes und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dann.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.